Danke vielmals für den wunderbaren Worship. Danke für die Einladung. Danke für das Interview. Ja, heute Morgen war ich im Gebet und habe gesagt, Jesus, jetzt bete ich schon eine Stunde und ich breche immer noch nicht so richtig zu dir hindurch. Ich bin nur mit einem Fuß drin. Aber egal, wie ich durchbreche, spätestens im Gottesdienst, sag, was du zu sagen hast. Und in eurer Verantwortung ist es ein Stück weit, aufmerksam zuzuhören und dann mit dem Gehörten. Und ab und zu ist es nur ein Wort, zwei, drei Worte oder vielleicht eins, zwei Sätze, die der Geist Gottes zu dir spricht. Und dann nimm das im Glauben. Im Hebräerbrief heißt es, alles, was nicht aus Glauben ist, ist Schuld, ist Sünde. Stell dir vor, nicht mal nur klauen oder lügen, sondern was man nicht aus der Motivation des Glaubens tut, ist für nichts, ist die Botschaft, kann man hören, aber wenn man sie nicht im Glauben annimmt, geht sie wie verloren. Und ich kann nicht sagen, wir feiern den Sonntag der verfolgten Christen. Wir gedenken. Und eigentlich müsste man jeden Sonntag diesen Verfolgten denken. Denn vor 12 Jahren gab es auf diesem Planeten etwa 100 Millionen verfolgte Christen. Vor 2 Jahren noch gab es etwa 200 plus Millionen verfolgte Christen. Jetzt, 2022, sprechen wir von 320, 340, je nach Quelle 360 Millionen verfolgten Christen rund um diese Welt. Das ist eine mehr als verdreieinhalbfachung innerhalb von 10, 12 Jahren. Und wenn es in diesem Tempo weitergeht, dann wird die Christenverfolgung vor den Toren Europas nicht standhalten. Dann wird die Christenverfolgung hereinbrechen. Wenn es schon nur ist, weil die Christen sagen, wir machen nicht jede Ideologie der Welt mit. Und in der Offenbarung, da heißt es, es ist von der Trübsal die Rede. Aber ich glaube, unser Fokus als Christen ist es nicht, auf die Trübsal zu schauen. Unser Fokus ist es, wach zu sein und zu beten. Die Bibel sagt, es ist böse Zeit, kauft die Zeit aus. Und ich denke, hey, wenn ich nicht vor 35 Jahren Christ geworden wäre, dann wäre, um Gottes Willen, dann wäre es sowas von böse Zeit. Also ein Mensch, der nicht Gott kennt, der nicht an Jesus glaubt, was hat der für eine Zukunftsperspektive? Absolut schwierig, herausfordernd. Ja, für die ist es böse Zeit. Für mich ist es die beste Zeit, die es je gegeben hat. Denn noch nie sind so viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Wenn ich unterwegs bin in den Nationen, egal auf welchem Kontinent, von Afrika über Asien, durch Europa hindurch, im Ostblock, im Orient, überall sagen die Christen, egal in welchen Denominationen, überall sagen sie dasselbe. Wir spüren, Gott ist etwas am Vorbereiten. Wir können es nicht sagen, wir wissen nicht genau, was es ist, aber wir spüren im Geist, Gott bereitet eine große Welle vor. Und es ist gut, wenn auch wir in der Schweiz hellwach sind, dass wenn denn der Geist Gottes wirkt, dass es nicht an uns vorbeirauscht, sondern wir voll und mittendrin sind. Es heißt im Hebräer Kapitel 13, Vers 3, denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. Ja, das ist ja für uns so etwas von schwierig. Wer von uns hat schon Verfolgung erlebt? Und ich spreche nicht davon, dass jemand gesagt hat, ja, du als Christ, du bist ein Doppel oder so. Das ist keine Verfolgung, das ist vielleicht Verleumdung, das sind vielleicht böse Worte. Aber Verfolgung hat wahrscheinlich die wenigsten von uns je erlebt. Und dann denke ich, Herr, wie ist das möglich? Wie können wir? Ja, ich glaube, Gott sagt auch, gedenkt ihnen, vergesst nicht für sie zu beten, denn Gebete sind Realität. Wenn ihr, der Leib Christi, betet, dann fängt der Himmel an, in Bewegung zu kommen. Ich sage immer, wenn die Knie den Boden berühren, kommt der Himmel in Bewegung. Dann beten wir und der Vater streckt seinen Arm aus durch seinen heiligen Knecht Jesus Christus zu Heilungen und zu Zeichen und zu Wundern. Und in diesen vielen Begegnungen mit Verfolgten, mit Inhaftierten, die rausgekommen sind, die haben mir gesagt, schau, Gebet war in der Zeit des Gefängnisses, in der Zeit der Not, der Misshandlung, der Schläge, der Folter, war Gebet so etwas Reales. Ein Pastor aus Indien hat gesagt, ich habe versucht, mich im Waschbecken zu ertränken. Ich hatte dermaßen Angst. Immer zu jeder Tages- und Nachtzeit sind die Folterknechte gekommen im Evin-Gefängnis in Teheran mit ihren Handschuhen, mit ihren Sturmmasken. Dann ging es 10 Minuten von da zum Verhörkeller und da bist du ihnen ausgeliefert. Die können mit dir machen, was sie wollen. Und dann auf diesem Weg, da stirbst du 1000 Tode. Da hat gesagt, und zurück in der Zelle, da wollte ich nichts anderes als sterben. Und plötzlich habe ich gemerkt, mit der Zeit, weil wir auch angefangen haben, das Ganze auf Social Media, auf Facebook reinzuschlagen, den Namen in die Medien zu bringen, haben weltweit Millionen von Christen angefangen zu beten. Dann hat er gesagt, schau, die Gebete waren dermaßen real. Es war so, dass durch die Gitterstäbe sind Gebete wie Kuvert reingekommen. In meinem Geist habe ich das gesehen mit offenen Augen. Die Kuvert sind aufgegangen und aus den Kuvert sind die Gebete der Heiligen hervorgekommen. Ich konnte lesen, was sie beten. Für diejenigen, die viel für mich gebetet haben, habe ich sogar hinter dem Kuvert ein Gesicht gesehen und aus welchem Land das er kommt. Und jedes Gebet hat mich 2 Minuten, 3 Minuten, 5 Minuten aus Panik und aus Angst herausgezogen. Gebet ist so etwas Reales. Und es ist gut, wenn wir Westler realisieren, wie Gebet real ist, wie kraftvoll es ist. Ich meine, ich habe wirklich in meinem Leben, in meinen 20 Jahren Mission, habe ich die meisten Wunder in Europa gesehen. Ich habe gesehen, wie die Blinden sehend werden, die Tauben hören, die Lahmen gehen, die Krücken unter die Arme nehmen, die Toten zurück ins Leben kommen, all diese Dinge. Das ist das, was aus Gebet entsteht. Gebet ist Gemeinschaft mit Gott. Ich gehe zum Vater und ich bin bei ihm und ich tue meinen Dienst als Priester und in seiner Gegenwart des Gesalbten, dann gehe ich dann als ein Königskind mit viel Schmiere und mit Salbi in der Hand und gehe raus und dann lege ich die Hände dort auf, wo es notwendig ist und unter der Salbung, da brechen die Jöcher, da zerreißen die Ketten, da lösen wir die Fesseln. Das ist der Auftrag, den wir haben, das ist extrem spannend. Ich finde so etwas von lässig, wenn man den Menschen darf die Dämonen austreiben und wenn sie schreiend davongehen, wenn die Lahmen aufstehen, das gehört zur Grundausstattung von jedes einzelnen Christen, ob du jetzt ein Christ in der Schweiz bist oder in Indien oder wo auch immer. Übrigens, im Mai bin ich dann auch in Siliguri. Just by the way. Ich möchte euch kurz was sagen, bevor ich dann einen Abriss mache über meine Zeit, die galoppiert. Ich versuche etwas schneller zu sprechen. Dann. Es heißt im 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 7, egal wie kurios diese Welt ist, und sie ist eine gefallene Welt, und der Fürst dieser Welt ist halt der Teufel, der Durcheinanderbringer, der Vater der Fliegen, der sich auf jeden Dreck, auf alles, was stinkt, draufsetzt und alles schlimmer macht, als was es schon ist. Da heißt es, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und des gesunden Verstandes. Und es gibt in der Bibel 365 Verse für jeden Tag einen, wo es heißt, fürchte dich nicht, weil Gott weiß ganz genau, was die Taktik des Teufels ist. Er will dir den Glauben rauben, er will dir das Fürchten beibringen und wenn du einmal anfängst zu fürchten und im Glauben zu wankeln, ja, wie willst du dann Berge versetzen? Du kannst nicht mal zu einem Ameisenhaufen sprechen, wie willst du dann einen Berg versetzen? Wisst ihr, dass der Psalm 117 ist ja der kürzeste Psalm. Der Psalm 119 ist der längste Psalm. Zwischendrin ist der Psalm 118. Die Psalmen oder die Kapitel vor Psalm 118 zusammengezählt, 594, und die Kapitel nach dem Psalm 118, 594 zusammengezählt, gibt 1188. 1188 zielt auf den Vers, auf den Psalm 118, Vers 8 ab. Das ist der Vers, der exakt in der Mitte der Bibel ist. Das ist das Fadenkreuz der Bibel. Und was steht im Psalm 118, Vers 8? Da heißt es geschrieben, es ist besser, sich auf Gott zu verlassen, als sich auf Menschen zu verlassen. Das steht in der Mitte der Bibel, oder? Da, also das Wichtigste, das kommt ja im Zentrum zum Vorschein. Also haben wir Vertrauen in Gott? Haben wir Vertrauen in das Wort Gottes? Lesen wir es? Sind wir fasziniert vom Wort Gottes? Kürzlich habe ich was gelesen, das möchte ich euch kurz vorlesen. Ich finde es sowas von spannend. Seither liebe ich die Schatztruhe der Bibel noch ein bisschen mehr. Wisst ihr, dass sogar Natürlich wisst ihr das, dass im Alten Testament ist ja alles auf Jesus hingewiesen. Und sogar, das wissen wir, wie eine rote Schnur aufs Neue Testament hingewiesen. Aber wisst ihr, dass sogar in den Namensregistern drin zeigt alles auf Jesus hin. Die Namensregister sind die Dinge, die ich normalerweise als ungeduldiger Mensch überspringe, weil das mich zu viel Zeit kostet. Aber jetzt habe ich kürzlich in einer Predigt, hat ja einer gesagt, geh mal und lies Genesis, 1. Mose, Kapitel 5, die Namensregister. Da zielt es auch auf Jesus hin. Da steht geschrieben, da war der Adam, nach dem Adam kam der Seth, der Enosh, der Kenan, der Mahalalel, der Jered, der Henoch, der Methushalech und der Lamech und der Noah. Mensch, Adam heißt der Mensch, Seth heißt ernannt, Enosh heißt sterblich, Kenan heißt Sorge, Mahalalel heißt der Gesegnete Gottes, Jered heißt herunterkommen, Henoch heißt zu erklären, Methushalech heißt sein Tod wird bringen, Lamech heißt zu verzweifeln, Noah heißt Ruhe zu bringen. Das hintereinander gesetzt heißt Folgendes. Der Mensch wurde zur Sorge und sterblich ernannt. Doch der Gesegnete Gottes ist herabgekommen, zu verkünden, dass sein Tod den Verzweifelten Ruhe bringen wird. Halleluja! Ist das der Hammer? Da bin ich so richtig lustig geworden. Und dann habe ich gesagt, ey, wie ist denn das bei den 12 Stämmen Israels? Das muss ja auch, die Namensbedeutungen sind ja so wichtig im Jüdischen. Und da ist ja die Rede von Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Issachar, Zebulon, Manasse, Ephraim und Benjamin. Und das heißt hintereinander gesetzt Folgendes. Seht Leute, das sollte euch ermutigen. Seht ein Sohn, Gott hat gehört, er sendet den Treuen, lobt und preist Gott, ist Richter, er kämpft für euch, gibt günstige Führung, der Gesegnete. Er arbeitet für einen Lohn und verweilt eine Weile bei euch und macht vergessenes Leid und bringt doppelte Frucht. Er, der Sohn der rechten Hand. Er, der Sohn der Freude. Amen. Okay, man könnte jetzt weitergehen mit allen Namen, habe jetzt keine Zeit, mit allen Namen des Alten Testaments. Absoluter Hammer. Ich meine, das Wort Gottes ist dermaßen akkurat, wir müssen es in uns tragen. Wir müssen darüber meditieren, nachdenken, studieren, bis es ein Teil von unserem Geist wird. Wenn es Teil von unserem Geist wird, dann sagt die Bibel Josua 1,8, wenn sich das Wort Gottes sich offenbart und sich verschmelzt mit unserem Herzen, dann haben wir Rema, dann haben wir offenbartes Wort. Und dann sagt die Bibel in Markus 11, 3, 24, wenn du dann in deinem Herzen, wenn du dann in deinem Geiste glaubst und sprichst, nicht was deine Gefühle, deine Gedanken sind, sondern Wort Gottes, dann geht das Wort Gottes aus, kehrt nicht leer zurück, sondern tut, wozu es berufen ist. Und darum haben Gebete dermaßen Kraft, wenn es im Glauben geschieht, wenn es aus dem offenbarten Wort heraus geschieht, dann kannst du zu einem Lahmen sprechen, steh auf und geh. Und sie gehen, stell dir vor, sie gehen sogar in Europa gehen sie, in der Schweiz gehen sie. Okay, ich komme jetzt zu dieser Christenverfolgung. Und der erste Film, und dann schaue ich noch, wie viel Zeit ich für eine kurze Predigt habe, vielleicht 5 Minuten am Schluss noch. Aber Christenverfolgung, was können wir von ihnen lernen? So vieles. Die verfolgten Christen, was ich gelernt habe, seit 20 Jahren unter der verfolgten Christen unterwegs zu sein, ist, sie klammern sich am Wort Gottes fest, weil sie wissen, wenn dir alles geraubt wird, wenn du nichts mehr hast, keine Sicherheit, und dann bleiben nur noch die Dinge, die am Schluss überleben werden. Das ist die Liebe und die Beziehung zu Gott. Und das ist das Wort Gottes. Jesus selbst ist das Wort. Es heißt in Matthäus 24, 35, Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte, meine Verheißung, die vergehen nicht. Und von denen hat es 3.468 Verheißungen und Zusagen in der Bibel. Was ich von ihm gelernt habe, ein Freund, der kürzlich verstorben ist, ist in jeder Situation, egal was dir angetan wird, vergib. Behalte ein reines Herz, denn durch ein reines Herz kann Gott wirken. Wenn das Herz verbittert ist, wenn es schuldig ist, wenn es sündig ist, wenn es was auch immer betäubt ist, verletzt ist, dann ist es schwierig für den Geist Gottes zu wirken. Aber das ist ein Beispiel, wie er das erlebt hat. Ein Mann aus dem Sudan, der Verfolgung erlebt hat. Ja, Pastor Bashir, der war einige Male bei mir zu Hause und hat mir im Detail ein bisschen erklärt, was da alles geschehen ist. unvorstellbar, wozu Menschen fähig sind. Aber was mich am meisten berührt hat, wenn er sagt, Gott, gib mir nur ein bisschen Kraft, um den Folterknechten zu vergeben, so dass ich sie wieder lieben kann und mein Herz nicht bitter wird. Er hat gewusst, das Kostbarste, was jeder Christ muss, ist, sein Herz zu bewahren. Und ich bin ja jeden Sonntag fast in einer Kirche unterwegs und ab und zu höre ich die Geschichten der Pastoren, wie sie sagen, wie die Schafe sich gegenseitig beißen und schlagen und mit was sie alles auffahren und so. Es ist mir eine Geschichte in den Sinn gekommen, war vor Jahren im Rheintal, habe ich gepredigt und dann kommt eine Frau auf mich zu und sagt, kommen Sie bitte zu mir nach Hause und beten Sie für meinen Mann. Er hat seit 2 Jahren liegt er im Bett und hat dermaßen Gelenkschmerzen. Er kann sich nicht mehr bewegen. Kommen Sie doch bitte und beten Sie für ihn. Dann in diesem Moment, wo sie mir das sagt, sagt mir der Heilige Geist, muss nicht vorbeigehen. Geh nicht zu ihr nach Hause und bete nicht für den Mann. Sag ihr nur, ihr Mann soll vergeben, denn Bitterkeit ist wie Wurmfraß in den Knochen. Und wenn er vergibt, wird er auch geheilt werden. Und er hat sich entschieden, wahrscheinlich noch länger mit Schmerzen zu Hause. Ich sage nicht, dass alle, die Gicht in den Knochen haben oder Rheuma haben, dass das Unvergebenheit ist, aber es kann sein. Und ab und zu denke ich, da wirst du geschlagen und bittest Gott, gib mir Kraft, um zu vergeben. Und dann sind wir erstaunt, wie der Geist Gottes nicht wirken kann, weil die Christenheit untereinander so in einer Uneinigkeit zum Teil ist. Gott sei Dank ja bei uns nicht, aber bei den anderen, oder wo es zum Teil ein bisschen Schieflage gibt, oder? China, Christenverfolgung, so schlimm wie seit den 80er Jahren nicht mehr. Ein Pastor, wir haben ja 120 von denen, die haben alle ihre Handys fortgeschmissen. Und der Pastor, ein Partner von uns, sagt, weißt du, die letzten 3 Jahre waren punkto Verfolgung so schlimm wie die 30 letzten Jahre nicht mehr. Aber in den letzten 3 Jahren sind wieder so viele Menschen zu Christus gekommen, wie wir es die letzten 30 Jahre nicht mehr erlebt haben. Also es ist offenbar eine spezielle Kombination, dass Verfolgung und Druck halt die Leute auf die Knie bringt und die Erweckung kommt. Weil der Motor der Erweckung ist immer das Gebet, nicht die Verfolgung. Aber wegen dem Gebet fängt der Geist Gottes an zu wirken. In China, da werden große Kirchen, wie Kathedralen, selbst die 3 Selbstkirchen, die offiziellen, werden dem Erdboden gleichgemacht, hunderte von denen niedergerissen, Millionen von Bibeln verbrannt, Internetseiten gestrichen, die Christen kommen auf eine Antisozialliste mit einer tiefen Punktezahl. Wenn du diese nicht erreichst, ein gewisses Maximalzahl an Punkten, kannst du nicht mehr den Bus nehmen, deine Kinder können nicht mehr studieren, du kannst nicht mehr reisen, kannst nicht mehr nichts machen. So ist eine Art der Diskriminierung, die stattfindet. Wir haben letztes Jahr, dieses Jahr 75.000 Bibeln gedruckt und haben noch andere elektronische Mittel, die da am Werk sind, weil eben dermaßen viele Bibeln verbrannt werden. Also bitte betet auch für die chinesische Kirche, wo man denkt, das sind wahrscheinlich 200, 300, 400 Millionen wiedergeborene Christen auf 1,5 Milliarden Menschen. Das ist gewaltig. Das ist fast bald schon, wenn es in diesem Tempo weitergeht, haben wir bald schon 30% wiedergeborene Christen in China. Stell dir vor mal, das ewige Jerusalem, du Chinatown dort hinten und alle erzählen, was Gott alles getan hat während dieser Zeit, wo wir hier sind und für sie beten. Pakistan, Afghanistan, August 21. Tausende von Flüchtlingen und Christen, die mussten das Land verlassen. Diejenigen, die sich ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt haben, die mussten unbedingt das Land verlassen, weil die waren auf der Todesliste der Taliban. Und all diejenigen, die gedacht haben, dass man aus Wölfen Schafe machen kann, ja, das geschieht ab und zu, aber die meisten sind Wölfe geblieben. Die Christen sind geflohen nach Pakistan. In Pakistan gibt es 3 Millionen radikale Taliban. Dort wurden sie auch empfangen und mussten sich verstecken. Wir haben etwa 50 Familien, die wir in Safe Houses stecken. Das sind solche geschützte Häuser, wo wir bei Nacht und Nebel ganze Familien dort hineinbringen. Hinter der Türe gibt es 2 bewaffnete Leute von uns, weil die Taliban können jeden Moment kommen, wenn sie wissen, wo die Christen sind, dann kommen sie rein und erschießen sie. Stellen Sie vor die Wahl, wollt ihr Christus weiterfolgen oder wollt ihr dem Christus absagen, wieder zurück zum Islam kommen, dann könnt ihr leben und sonst bringen wir euch um. Und das ist schon eine Frage. Stell dir mal vor, du bist in deinem Hauskreis und dann wird die Bude gestürmt mit bewaffneten Leuten und sie fragen dich, bist du bereit, deinem Glauben abzusagen? Dann kannst du leben und sonst wirst du jetzt exekutiert. Ist vor wenigen Wochen geschehen, 5 Leute in einer Hauskirche in Afghanistan selbst. Hier ist es geschehen, dass die Taliban gekommen sind. dann muss innerhalb von 45 Minuten mussten wir sie alle evakuieren und in ein anderes Haus bringen, wo sie jetzt safe sind. Auch die brauchen wirklich sehr viel Gebet. Dann geht es in Afghanistan mit dem Leiden nicht weit, immer weiter. Afghanistan ist Erdbeben Januar 2022. Wir helfen da 1000 Familien in einem Gebiet, wo man lebt noch wie Anno Domini. Wir können da als einzige Organisation hineingehen, weil wir eine offizielle Bewilligung vom Taliban-Führer bekommen haben. Hat gesagt, ich weiß genau, ihr seid Christen, ich weiß genau, was ihr tut, aber ihr dürft nicht missionieren. Sag einem Missionar, er soll nicht missionieren. Das geht natürlich nicht. Natürlich beten wir für die Leute und bringen ihnen das Evangelium. Pakistan, die Flut ist ja riesig, ein Land mit massiver Christenverfolgung auch. Ein Drittel des Landes ist unter Wasser, 10 Millionen Obdachlose, tausende Todesopfer, 30 Millionen Betroffene. Wir haben ein Netzwerk von 50 Kirchen und die bringen Essen mit Booten bis an die abgelegensten Orte und natürlich auch Hoffnung. Natürlich beten sie auch für die Leute. Ab und zu werden sie überfallen, dann wird das Boot ausgeraubt, müssen wieder zurück zur Headquarter und dort wieder Lebensmittel in die Boote füllen. Seit Monaten ist das jetzt her, oder? Juni 22. An vielen Orten ist das Wasser nur einen halben Meter zurückgegangen. Es ist immer noch 2-3 Meter unter Wasser. Ist krass. Aber eben, viele auch dort kommen jetzt zum Glauben an Jesus. Dann war ich letzte Woche in Burma, Myanmar. Wir haben Mitarbeiterkonferenz der südostasiatischen Staaten, Indochina-Staaten. 2 Tage zuvor wurde in Laos ein Pastor, 48-jährig, von den Behörden in eine Falle gelockt, umgebracht. Das ist Realität, das gehört dort dazu. Wir haben aber in diesem Burma, Myanmar, wo die Militärjunta am Wüten ist, Minderheiten inklusive Christen verfolgt, haben wir gesagt, eben Steinbock mit den Hörnern voran am besten. Je größer die Verfolgung, desto mehr Bibel müssen ins Land rein. Dann haben wir eine Vision, 1 Million neue Bibeln, Myanmar English New Testament. Das ist das einzige Buch, wo Menschen in Myanmar Englisch lernen können. Auf der einen Seite ist die englische Übersetzung, auf der anderen Seite die burmesische. Und die Leute stürzen sich darauf. Die jungen Nicht-Christen, die stürzen sich darauf und lernen so Jesus kennen. Also auf der einen Seite sind die Götzen, die wirken, die Buddhas, die da sind, die Militärjunta, die drückt. Auf der anderen Seite ist das Licht des Evangeliums richtig am Durchbrechen. Wenn ihr mal mitkommen möchtet, zum Beispiel nach Nepal, Nepal ist ja runtergerutscht auf Platz Nummer 48 auf der Christenverfolgung Weltskala und jetzt ist auch der Hunger da. Man kann jetzt dorthin gehen, wo man früher nicht konnte und die Leute sind hungrig für das Evangelium. Jetzt haben wir Teams, die sind erst vorletzte Woche zurückgekommen oder vor 3-4 Wochen und ja, man darf auch aussteigen, wenn man möchte. Aber da gehst du eben bis zu den letzten Orten hin und darfst miterleben, dass die Leute hungrig, lechzend warten, dass du ihnen das Evangelium bringst. Und ein bisschen Adventure ist auch noch dabei. Der Aufwand lohnte sich, alle waren happy und glücklich und so entstehen neue Gemeinden, wo die Berge hoch sind. Übrigens sagen sie, Berge bis 4000 Meter sind es Hügel, ab 4000 Meter sind es Berge. Iran, Not wie Erweckung schreitet voran. Nach wie vor das Land zusammen mit China und Nepal wahrscheinlich, wo die meisten Christen zu Jesus finden. Ich versuche in 3 Minuten abzuschließen. Das muss ich leider überspringen. Das leider auch. Nein. Das ist so cool. Also ist ja nicht mit der Verfolgung zu tun, aber in Italien wird das Haus eines Camorrista entdeckt. Der kommt ins Gefängnis. Die Anti-Mafia-Behörde schenkt uns das Haus. Jetzt finden dort, wo früher die Waffen, die Drogen lagerten, sind jetzt Gottesdienste, werden jetzt Gottesdienste abgehalten. Das macht Jesus. Halleluja. Wir kommen zum Schluss. Ukraine noch. Auf diesem Plakat steht, nur Jesus kann retten. Vor 10 Jahren haben sich die Christen nahe Odessa, in diesem Gebiet, wo wir arbeiten, die Köpfe eingeschlagen. Vor 4 Jahren haben sich die Pastoren und die Christen versöhnt. Das hat das Fundament für die geistliche jetzige Erweckung gegeben. Wir haben, so sieht es aus dort unten, und ich sage, es gibt etwas Schlimmeres als Krieg. Das tönt provozierend, aber ich glaube, noch schlimmer als Krieg ist, wenn ein Mensch durch dieses Leben geht, auf dieser Erde die Augen schließt, stirbt und in der Ewigkeit die Augen auftut und realisiert, er ist verloren. Ich glaube, das ist dermaßen ein ohnmächtiges, schlimmes Gefühl. Und unser Job ist es, den Menschen das Evangelium zu bringen. Egal in welcher Art. Wenn du nicht weißt, wie, bete, bis Gott dir zeigt, wie. Wir haben in der Ukraine, während draußen die Bomben fallen, haben wir Teams aus Moldawien, die gehen rein in die Keller und bringen das Evangelium, Medikamente. Und nach jedem Besuch in jedem Keller entsteht eine neue kleine Kirche. Ukraine, mutige Evangelisten gehen bis an die Front, weil sie wissen, dort vorne an der Front, da lauert der Tod. Und wenn einer von denen stirbt, ohne dass er Jesus kennt, dann ist das die wahre Tragödie. Und so gehen mutige Evangelisten, laufen denen hinterher und predigen ihnen das Evangelium. Mir gefällt das, weil das ist glühende Retterliebe. Und der letzte Clip noch. Ein Pastor, der Andrei aus Moldawien in Nähe Odessa, organisiert seit vielen Jahren Gottesdienste, Evangelisation. Es kommen regelmäßig jährlich 20, 30, maximal 40 Personen. Jetzt stellt er in einer Kirche, wo er den Raum gemietet hat für 300 Leute, jetzt stellt er dort das Soundsystem auf und hört Geräusche von draußen. Und jetzt macht er das Fenster auf und anstelle von 40 Personen kommen 2500. Täglich kommen sie 3 bis 4 Mal zusammen für den Alpha-Kurs Jüngerschaft. Erweckung ist, wenn Leute 30 Minuten lang auf der Straße draußen stehen, die Bibel lesen. Erweckung ist, wenn Bibeln erbettelt oder gar gestohlen werden. Das ist heiliger Diebstahl, ist auch der einzige Diebstahl, der erlaubt ist, in die Kirchen zu gehen und die Bibeln dort rauszuklauen, weil der Hunger so groß ist. Amen. Voilà, sorry, ich habe überzogen, aber das... Ich möchte noch ganz kurz einen Eindruck geben, den ich ganz am Anfang hatte. Und zwar stand ich da im Gebet und hatte ein Bild. Ich sah euch als Kirche da am Strand stehen mit so Surfbrettern und ihr habt auf die perfekte, auf die große Welle gewartet. Und ihr habt schon einige Male seid ihr Wellen geritten, aber ihr habt die große Welle noch nicht gesehen. Und ich hatte den Eindruck, wie Gott sagt, seid hellwach, betet in dieser Gemeinde, weil die Welle kommt. Die Welle des Geistes Gottes kommt. Und habe ich gesehen, als die Welle, bevor sie gekommen ist, seid ihr da bereit gewesen, auf die Surfbretter gegangen, seid rausgepaddelt und als sie dann gekommen ist, die große Welle, dann konntet ihr auf der Welle surfen und von draußen standen, am Ufer standen Tausende von Menschen und haben euch zugeschaut und sie waren fasziniert, wie ihr auf der Welle des Geistes reitet und sie haben gesagt, wir wollen das auch und sind auch ins Meer hineingerannt und wollten mit euch Wellen reiten. Und das ist ein Beispiel, also ein Bild für mich, seid hellwach, seid eine Gemeinde des Gebetes, habt einen Zusammenhalt in Einheit untereinander, lasst euch vom Geist Gottes führen. Gott ist weltweit krasse Wunder, krasse geistliche Aufbrüche am Schenken und er hält in der Schweiz nicht stand. Er wird auch in der Schweiz das schenken, aber seid hellwach und bereit, die Welle zu surfen, den Geist Gottes zu nehmen und mit ihm unterwegs zu sein, so wie Gott euch eben führt. Amen. Ja. Steht doch auf zum Gebet, wir wollen noch im Gebet schließen. Jesus, Vater, ich danke dir für diese wunderbare Gemeinde, für diese vielen Leute, die einen geistlichen Hunger und einen Durst haben, dir, Geist Gottes, Raum zu geben, mehr Raum zu geben, damit du wirken kannst. Und Vater, lass sie im Geist riechen und schmecken, wo und wie deine und wann deine Welle kommt, damit sie bereit sind, Jesus, damit sie auf der Welle surfen und dass sie dermaßen attraktiv für diese Stadt und für diese Region sind, damit Menschen von außen erkennen, wir wollen mit ihnen, mit diesem Geist Gottes unterwegs sein. Dieser Geist, der Leben schenkt, dieser Geist, der Ketten löst, Fesseln löst, Ketten zersprengt, aus der Gefangenschaft herauslöst. Dieser Geist, der Menschen ermutigt und Hoffnung und Zukunft und Perspektive gibt. Vater, ich danke dir, sie sollen sein wie ein gewaltiger Leuchtturm im Sturm. Sie sollen sein wie Sterne, die in der Nacht am Himmel leuchten, ersichtlich für viele, viele, viele Menschen. In Jesu Namen. Amen.